Viele Menschen scheinen sich in den letzten Jahren von sich und von anderen entfremdet zu haben. Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, aber vor allem auch der Transhumanismus brechen sich immer stärker Bahn. Und die Frage ist, wohin entwickelt sich der Mensch? Wohin entwickelt sich die Technologie auch? Und droht sogar eine Verschmelzung der Technologie mit dem Menschen? Und wie wirkt sich das auf uns aus, auf unser Menschsein? Und diesem Thema wollen wir uns heute auf spirituellem Wege widmen. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit dem Psychologen Robin Kaiser darüber zu sprechen. Er ist Master oder hat einen Master in klinischer Psychologie, versteht sich aber viel mehr als ja geistiger Botschafter und spiritueller Reisebegleiter. Lieber Robin, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Danke für deine einleitenden Worte.
Gerne. Ich habe ja gerade gesagt, du bist ja selber klinischer Psychologe und bist ja jetzt auf einem spirituellen Weg. Vielleicht einmal kurz für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen. Wie bist du selber auf diesen Weg gekommen?
Es hat mich auf diesen Weg gerufen. Also es war immer dieses Gefühl, irgendetwas von dem, was mir beigebracht wurde, stimmt so nicht. Und dann war wie so eine Leere in meinem Geist. Auf einmal ist ganz viel weggefallen, auf einmal ist ganz viel weggebrochen, von dem ich vorher noch dachte, das ist wirklich, das ist Realität, daran halte ich mich fest. Und nachdem ich viel hinterfragt habe und dann selber auf die Suche gegangen bin, habe ich oder ist mir etwas Neues erschlossen worden, möchte ich sagen. Und in diesem Neuen habe ich einen Quell von Inspiration, einen Quell von neuen Informationen auch bekommen, die ich direkt aus der Feldebene beziehe, aus den Energiefeldern und die dann auch in den Büchern oder Seminaren sich dann ausdrücken. Und so bin ich den Weg von, ja, ich möchte sagen, einer klassischen Ausbildung als Psychologe, aber auch dort schon immer wieder über den Tellerrand schauend, dann immer weiter in die Spiritualität hineingekommen, um mitzubekommen, dass das, was gelehrt wird klassischerweise, wirklich nur ein ganz kleiner, begrenzter Bereich von dem ist, was wir als Mensch eigentlich sind.
Wir werden da im Verlauf des Gesprächs nochmal näher drauf eingehen, woher und wie du deine Informationen bekommst, die du eben in Seminaren und Büchern auch auszudrücken vermagst. Meine persönliche Frage da an dich: Wie hast du die letzten 3,5 Jahre wahrgenommen und was bedeutet das für uns als Individuen und auch als Menschheit?
Ja, wir haben in den letzten 3 Jahren ja eine höchst beschleunigte Zeitqualität erlebt. Das heißt, das, was vorher, ich möchte mal sagen, in vorbewussten Schichten gegoren hat, ist jetzt auf einmal sichtbar geworden. Ganz viel, was latent im Gesellschaftsbild dagewesen sind, ist in die Sichtbarkeit getreten. Und da werden wir als Menschheit natürlich mit dem konfrontiert, was wir bisher erschaffen haben. Also wir haben bisher aus dem getrennten Bewusstsein eine getrennte Realität erschaffen, in der wir uns dann bewegen. Und diese getrennte Realität ist etwas, was zutiefst widernatürlich ist, wenn wir uns anschauen, wo wir ursprünglich geistig herkommen. Wir kommen aus einem unbegrenzten Bewusstseinsfeld und eine kleine getrennte Realität, die wir entsprechend unserer eigenen Glaubensmuster, unserer Vorstellung dann, wenn wir uns darin bewegen, dann verlieren wir immer mehr das Gewahrsein von dem, was wir sind. Und dann kommen so absurde Ideen mit rein, wie die Erweiterung der Biologie durch Technologie beispielsweise, wo wir denken, wir wären schneller in der Evolution, wenn wir in unsere eigene Genetik eingreifen, wenn wir versuchen, mit Technologie unsere Biologie zu optimieren. Und dort bekommen wir im Grunde genommen überhaupt nicht mit, was Menschsein bedeutet, wofür wir hier auf diesem Planeten zusammengekommen sind, und wandern immer mehr in Richtung Entfremdung und Vergessenheit. Das ist die eine Zeitlinie, die ich wahrnehme, die sich immer deutlicher zeigt im Kollektivgeschehen. Die andere Zeitlinie, wo auch immer mehr Menschen sich hingezogen fühlen, ist, dass Urerinnerungen erweckt werden, dass sie auf einmal mitbekommen, sie sind mehr als nur der physische Körper. Damit geht es erstmal los, dass sie sich darüber hinaus bewegen mit dem Bewusstsein, um mitzubekommen, naja, vielleicht bin ich ja immer noch, wenn der physische Körper nicht mehr da ist, die Illusion des Todes. Das ist eine ganz zentrale Illusion. Und wenn diese Schranke, möchte ich sagen, im Bewusstsein durchbrochen wird, dann wird auf einmal ganz, ganz, ganz viel deutlich von dem, was das Menschsein bedeuten kann, wofür wir uns hier gemeinsam verabredet haben als Seelen auf diesem Planeten, um von dieser überinkarnativen Perspektive zu sprechen. Und das ist etwas, wo wir dann auf einmal eine Grunddynamik, die uns vorher vor dem Auge verschleiert erschien, auf einmal sichtbar wird. Wir auf einmal erkennen, das, was wir als Menschheit in dieser modernen Kultur leben, ist absolut nicht das, wie wir gemeint gewesen sind, könnte man sagen, wie wir erträumt wurden von einem größeren Schöpferbewusstsein. Und für mich geht es in dieser Rückreise ganz zentral darum, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, wer bin ich wirklich? Dass ich an die Kernidentität von dem, was mich nicht nur als Menschwesen ausmacht, sondern auch als göttliches und als kosmisches Wesen ausmacht, dass ich dort dahinter komme, das immer mehr ins Gewahrsein hole und ich möchte sagen, dieses Menschheitstraining, was wir durchlaufen haben, immer mehr ablege. Weil dann kommt etwas zum Vorschein, das ist größer, als wir uns es je geträumt haben. Es ist einfach so weit und so anders als alles, was wir bisher gelebt haben als Mensch. Und das ist der innere Ruf, den so viele gerade ereilen. Und die ganzen chaotischen Zustände auf dieser Welt sind letztlich Umbruchsphasen, damit immer mehr Menschen aus einem verschlossenen Bewusstsein in ein geöffnetes Bewusstsein kommen. Der Umbruch ist der Aufbruch eines geschlossenen Systems hin zu mehr Offenheit. Und das ist eben etwas, das kann man nur aus einer großen, ganzen Perspektive sehen, dass zum Beispiel die Symptomausbildung von Krankheit der erste Schritt in Richtung Heilung ist oder im Kollektiven betrachtet kriegerische Konflikte, Auseinandersetzungen der erste Schritt zur Neuordnung eines neuen gesellschaftlichen Miteinanders. Also wir sehen auf verschiedenen Größenordnungen eigentlich analoge Verhältnisse. Und dort geht es darum zu schauen, wo stehe ich individuell, wo steht die Gesellschaft als ja letztlich eine Idee in meinem Geist. In meiner Welt gibt es die Außenwelt nicht, sondern es ist eine Schöpfung, eine Projektion, durch die ich mich selber bewege. Und dementsprechend können wir wirklich ein Gesamtbild, nicht aus angelesenem Wissen, nicht aus ja, Philosophien, Theorien, Modellen, Vorstellungen beziehen, sondern aus einem direkten inneren Erkennen und einem direkten Verbundensein mit dem gesamten Menschheitsfeld.
Wenn ich das so verstehe, lieber Robin, und wie du das geschildert hast, ich versuche das mal in meinen eigenen Worten wiederzugeben, sprichst du davon, dass viele von uns von einem tieferen Bewusstsein getrennt sind, dass es, ich sag mal, ein gestörtes Bewusstsein gibt und dass wir, ich sag mal, um im Eisbergmodell, also klassisches Bild in der Psychologie zu sprechen, wir halten oder viele von uns halten nur die sichtbaren, ein Neuntel vielleicht des Eisbergs, für unser wahres menschliches Dasein, für unser Bewusstsein. Und sehen aber überhaupt nicht die anderen 8/9, die unter der Wasseroberfläche dann eben sind. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und gleichzeitig ist das Unterbewusstsein nicht der Sitz von irgendwelchen Trieben und Bedürfnissen niederer Art, sondern das Unterbewusstsein ist genauso mit dem Kollektivbewusstsein und dem Allbewusstsein verbunden. Das heißt, in unserem Unterbewusstsein ruht eigentlich das, was in anderen Traditionen das Göttliche bezeichnet wird. Also in die Psychologie hat einen sehr cleveren Schachzug getan, das Unterbewusstsein, über welches wir natürlicherweise mit höheren Dimensionen und dem Göttlichen verbunden sind, als etwas Dämonisches darzustellen, weil immer dann, wenn wir tiefer tauchen in unser eigenes Bewusstsein, wie ein reflexartiges Zurückschrecken stattfindet. Nee, da gehe ich nicht hin. Die unbewussten Triebe, die will ich gar nicht rausholen. Aber Unter- und Oberbewusstsein sind miteinander verbunden. Und das getrennte Ich, das Ego, ist eigentlich wie eine kleine Nussschale auf dem Ozean. Also der Ozean an Bewusstsein und wir in der kleinen Nussschale versuchen uns, unsere getrennte Realität aufrechtzuerhalten. Und aus kosmischer Sicht ist das Spiel, was wir hier auf der Erde spielen, wirklich absurd.
Ja. Also, wenn ich da mal tatsächlich eben nochmal auf den Transhumanismus eben eingehe und auch die sogenannte transhumanistische Agenda, ich glaube, das spüren instinktiv doch mehr Leute, als nach außen hin vielleicht darüber gesprochen wird. Aber viele Menschen spüren doch, dass dieser Weg nicht der richtige sein kann. Also, dass wir beispielsweise gar nicht mehr unserem Körper, unserem Immunsystem vertrauen, sondern eben nur noch einem experimentellen Genstoff, den wir in uns injizieren lassen, in der Hoffnung, dass er uns eben rettet. Oder auch Elon Musk, der Gründer von Tesla, jetzt auch mit Neuralink. Also tatsächlich, ich habe das die Tage nochmal geschaut. Es gibt tatsächlich die Website Neuralink.com, wo eben wirklich drinsteht, dass es eben möglich, in absehbarer Zukunft möglich sein wird, in den Menschen durch einen Roboter Computerchips in unser Gehirn zu implementieren, der uns gesund erhält, verbessert, Krankheiten heilen kann. Also das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Menschen sind ja mit dieser transhumanistischen Agenda überhaupt nicht vorhanden. Was ist da der Hintergrund? Was treibt diese Menschen und was hat das für uns als Menschheit auch für Konsequenzen?
Ja, ist eine große Frage. Ich schau mal, wo ich anfange. Diese transhumanistische Agenda, wir dürfen zu Beginn erkennen, dass sie nicht menschlichen Ursprungs ist. Das ist eines der wichtigsten Erkenntnisse auch bei mir auf meinem Weg gewesen, weil ich mich immer gefragt habe, wie können Menschen sich so etwas ausdenken? Wie kann aus dem menschlichen Bewusstseinsfeld, die wir ja eigentlich soziale, empathische Wesen sind, so etwas Destruktives entstehen? Und das können wir erst dann wirklich zutiefst begreifen, wenn wir mitbekommen, unser Bewusstsein als Menschheit ist unterwandert worden von Energien, von Wesenheiten, die mit uns und durch uns und vor allem durch unsere Energie leben. Dieses transhumanistische Setup, diese Gesellschaftsrichtung vorantreiben, weil je mehr wir in ein Gesellschaftskonstrukt vertrauen, je weniger wir uns selbst und unseren Selbstheilungskräften vertrauen, desto mehr geraten wir in Abhängigkeit und desto besser können wir Energie an Wesen, an Kräfte liefern, die diese für sich einsetzen können. Um es jetzt mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Ich denke, jeder kann selber für sich noch mal tiefer recherchieren, wenn es ihm interessiert. Das heißt, die transhumanistische Idee kommt nicht aus dem Menschheitsfeld an sich, sondern sie wurde eingegeben. Und das geht so weit zurück, meine geistigen Lehrer haben mir gesagt, dass seit der industriellen Revolution bestimmte nicht-irdische Kräfte mitwirken, die uns von Anfang an auf den Weg der Technologie und der Digitalisierung führen wollte, mit den ersten Maschinen, die schon im 17., 18. Jahrhundert entwickelt worden sind. Also die transhumanistische Agenda findet nicht erst seit gestern statt, aber seit den letzten 30 Jahren, seit der Etablierung des Internets, ist sozusagen die nächste Etappe, die nächste Beschleunigungsform von dem, was Ziel des Ganzen ist, was angestrebt wird, ist sozusagen, hat gestartet. Und das Ziel, um da mal so ein bisschen in diese Dystopie reinzugehen, ist ein World Wide Web aufzubauen. Wir sagen dieses Wort immer, ohne zu wissen, was es eigentlich heißt. World Wide Web heißt ein künstliches elektromagnetisches Gitternetz, welches die gesamte Welt umspannt und welches uns und vor allem die Seelen, mit denen wir hier inkarniert sind, in vollständige Gefangenschaft bringt. Das heißt, zusätzlich von dem natürlichen Magnetfeld der Erde, die die Erde natürlicherweise hat, wird ein künstliches Magnetfeld eines künstlich elektromagnetischen Grids, eines Gitternetzes aufgebaut, wo dann Seelen nicht mehr dieses Feld verlassen können und wir in ständigen Reinkarnationsschleifen immer wieder hier in dieser Menschheitserfahrung gehalten werden. Das gab es zu gewissen Etappen der Menschheit bereits, aber jetzt findet sozusagen die nächste Vertiefung statt, dass wir, so wurde mir das erklärt, von einer dreidimensionalen Matrix überwechseln in eine zweidimensionale digitale Matrix. Und das Ziel ist letztlich, das Bewusstsein auf digitale Datenträger zu überspielen, damit uns dann ja quasi ewiges Leben in einer digitalen Form, vielleicht irgendwo abgeloadet auf einer Cloud, also nicht dem Himmel, sondern der Cloud. Sowas wird uns versprochen. Und bisher hat die transhumanistische Agenda sehr stark mit Angst gearbeitet, durch das Prinzip Teile und Herrsche und Angst und Verschreckung. Und jetzt kommt ein zusätzliches Element noch stärker mit ins Feld, und das ist der Bereich der Optimierung. Also das heißt, wir sind in so einer Leistungsgesellschaft, die ständig auf allen Ebenen versucht zu optimieren, zu optimieren. Und irgendwann, so wurde mir das in der dystopischen Zeitlinie gesagt, ist es so, dass man Retortenbabys, also das heißt in künstlichen Zuchtstationen, die Gene der Nachkommen schon so auswählt, dass die sehr intelligent sind, groß sind, schön sind, schlau sind. Und alle, die das nicht machen, werden zu Bürger zweiter, dritter, vierter Klasse. Also das heißt, in der Art, wie Leben entsteht, soll bereits Technologie implantiert werden und alle anderen, die dort nicht mitmachen, können nicht mehr den Leistungsanspruch der Gesellschaft nachkommen. Und das ist etwas, wo natürlich zum Teil in bestimmten Ethikräten auch vorgewarnt wird, aber die meisten großen Institutionen und die meisten Ethikräte sind nicht so ganz auf der Seite der Menschheit, wie wir es eigentlich glauben. Also das heißt, das Fahrwasser des Transhumanismus wird uns in eine digitale Sklavenschaft hineinführen. Man darf es so direkt ausdrücken. Es wird ein wenig weggehen vom kapitalistischen Gedanken, mehr zum sozialistischen Gedanken der kollektiven Gleichschaltung der Menschen. Das heißt, alles, was uns als Mensch, als Individuum ausmacht, wird versucht, in einen Normbereich zu pressen. Und wenn wir aus dem Normbereich rausfallen, dann wird es als krankhaft tituliert und abgestempelt. und abgeschoben. Und der Normbereich wird immer enger, die Krankheiten werden immer größer und die Pathologiekultur gewinnt immer mehr Profit, also profitiert immer mehr. Und das ist eine Tendenz, die wir sehr klar jetzt schon erkennen können und wo es einfach, wo das Menschliche immer mehr stirbt, wo das Natürliche immer mehr stirbt. Und wir sind schon so konditioniert, dass wir das Widernatürliche als das Natürliche halten. Und ne, das, also die kranke Normalität, das denken wir, das sei die normale Welt. Und wenn mal ein Mensch natürlich lebt, dann denken wir, was ist das denn für ein Spinner? Also das heißt, die Konditionierung hat die Umkehrung schon so perfektioniert, dass wir kaum mehr in uns ein Gespür fürs Menschsein an sich haben. Und wenn man in den chinesischen Bereich reinschaut, die ja dieses sozialistische Gleichschaltung sehr hochgefahren hat, da sieht man so ein bisschen, in welche Richtung diese Digitalkultur verbunden mit ja einfach diesem Kollektivismus, diesem Globalismus und Kollektivismus, in welche Richtung das geht.
Ja, du hast da gerade eben auch Begriffe wie krankhaft, eben, dass das Krankhafte als normal auch eben anerkannt wird und dass das Natürliche eigentlich als krank, das ist ja schon so ein bisschen Neusprech, ja, eigentlich ja mittlerweile, wo Worte und Bedeutung umgedreht werden. Das hat beispielsweise Dr. Hans-Joachim Marz, mit dem ich auch gesprochen habe, der hat den Begriff der Normopathie geprägt. Also, dass unsere Gesellschaft mittlerweile eigentlich, ja, krank ist, in einem kranken System wir leben, aber wir es als normal betrachten und dadurch es gar nicht uns möglich ist, als solches zu erkennen, nämlich eben als krankes System. Du hast gerade gesagt, Robin, dass ja, gewisse Kräfte da auch am Werk sind. Und das ist ja etwas, wo schnell sich ja eben, ich nenne mal diesen blöden Begriff, Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen eben drum bilden und das eben von anderen, ja, eigentlich als Abwehrbegriff eigentlich damit abgetan wird. Ich glaube, und so habe ich dich in deinen Seminaren auch kennengelernt und so wie du auch in deinen Büchern schreibst, betrachtest du das Ganze ja auch aus einer, na, ich will mal sagen, vielleicht Metaebene. Also du sagst, es sind in gewisser Weise Herausforderungen für uns, für unsere Seelen hier gerade. Du sprichst auch von mehreren Dimensionen und von Zeit. Vielleicht hilft es dem Zuschauer, das etwas besser zu verstehen, wenn er das da in diesen Kontext einordnen kann. Vielleicht kannst du mal versuchen, das anzudeuten, zu erklären, was du damit meinst.
Ja, es geht natürlich sehr schnell, dass der Mind mit einem Begriff ein Konzept verbindet und das dann abtut und sich verschließt, nicht offen ist, in die Wahrnehmung geht und einfach mal wirken lässt. Das geht sehr schnell. Und da möchte ich vielleicht dazu sagen, dass in meiner Welt, so wie ich es versuche auch zu vermitteln, alles, was wir erleben, eine kollektive Bewusstseinsprojektion ist. Das heißt, wenn jetzt 6, 7, 8 Milliarden Menschen die ganze Zeit negative Gedanken denken, sich selbst oder anderen gegenüber, das muss sich irgendwo kanalisieren, das muss irgendwo Ausdruck finden. Und für mich ist das, was man das Böse bezeichnen könnte oder was ich als das Unbewusste bezeichne, einfach nur eine kollektive Manifestation von all den Gedanken, die wir tagtäglich als Mensch im Kollektivfeld immer wieder coinen. Und jetzt wissen wir ja, jeder Gedanke hat eine schöpferische Kraft. Jetzt kann man mal selbst beobachten, wie viele negative Gedanken habe ich am Tag. So, das Ganze mal 8 Milliarden sind wir, glaube ich, inzwischen. Kann man mal hochrechnen, was da für eine Energie zusammenkommt, die nicht der Menschheit zugutekommt, sondern die in einem destruktiven Fahrwasser schwimmt, die Angst und Mangel und Selbstzweifel und alles das schürt. Und diese Kräfte, von denen die Rede gewesen ist, nach meiner Perspektive wurden sie durch die Art, wie wir als Mensch miteinander umgegangen sind, wie wir gedacht haben, angezogen. Wir haben sie in unser Resonanzfeld gelassen und sie sind auf einer gewissen Ebene eine kollektive Manifestation, eine kollektive Projektion unseres Bewusstseinsfeldes. Und immer dann, wenn wir uns in die Opfermentalität einfügen und sagen, wir sind so klein und schwach und hilflos, dann stärken wir damit unbewusst den anderen Polen und sorgen dafür, dass die Täter-Opfer-Spirale weiter vorangeht. Das heißt, immer wenn wir sagen, wir sind doch nur so ein kleines Menschlein und wir können doch sowieso nichts verändern und ich bin den äußeren Umgebungsbedingungen hilflos ausgeliefert, immer dann sind wir im Opferbewusstsein und stärken und fördern damit implizit, indirekt den anderen Polen. Und wir haben uns so in unser Kriechertum, möchte ich sagen, hineinbewegt. Ja, also ich möchte das wirklich so ein bisschen pointiert formuliert rausbringen. Wir haben uns so in diese Kleinheit hinein ergeben, dass wir damit einfach anderen Kräften Tür und Tor geöffnet haben, die sich selbst daran bereichern. Wir brauchen gar nicht in den nichtmenschlichen Bereich zu gehen. Es reicht schon, wenn wir uns Psychopathie anschauen, was in dem menschlichen Bewusstsein passiert, in psychopathischen Fällen, wenn emotional Körper abgespalten ist, kein Mitgefühl da ist, alles auf Macht und Gier ausgelegt ist. Und solange es noch Menschen auf diesem Planeten gibt, die sich bereichern auf den Kosten anderer, wird das Täter-Opfer-Spiel immer weitergehen. Und solange es noch Menschen gibt, die sich in die Opfermentalität fügen, wird das Täter-Opfer-Spiel weitergehen. Und das ist so wichtig, dass wir als Mensch die Eigensouveränität wieder erkennen, dass wir die Kraft unseres freien Willens wieder bewusst nutzen lernen und dass wir uns dadurch Stück für Stück immer mehr erheben in das, wie wir gemeint gewesen sind. Und das ist größer, als wir uns das jetzt vorstellen können. Also wir sind wirklich vom Bewusstsein her, nicht von der Physiologie. Die Physiologie ist einfach nur ein Gefährt, welches wir hier verwenden, um mitzuspielen auf dem irdisch-materiellen Spielfeld, möchte ich sagen. Aber das Bewusstsein, mit welchem wir hier sind, ist grenzenlos, ist allwissend, ist auch allliebend, weil es mit der Schöpferebene verbunden ist. Das ist das, was wir eigentlich sind. Und wir sind so weit davon abgerückt, dass wir erst wieder lernen dürfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was für eine Kraft in unserem Bewusstsein, in unserer befreiten Schöpfermentalität eigentlich drin ist. Und das ist so ein wichtiger Punkt, auf den ich immer wieder eingehe, wenn es darum geht, dass man bestimmte Hintergrundkräfte beleuchtet, weil es sehr schnell dazu führt, dass das Opferbewusstsein sich stärkt dadurch. Aber das ist nicht das Ziel dessen. Wir dürfen ganz klar erkennen, was auf diesem Planeten läuft. Und wir dürfen dieses Wissen ganz klar für uns nutzen, dass wir uns dadurch erheben in die Größe, die wir sind.
Also mit anderen Worten, du sagst, wir sind ein spirituelles Wesen, was eine materielle, eine körperliche Erfahrung macht. Ja. Wie kann es dann sein, dass es, ja, also diese Prozesse des sich selber Kleinmachens, dieses die Opfermentalität, die ja sich selber zum Objekt machen, sich gar nicht mehr als Subjekt erfahren. Ich mache mich zum Objekt von, das ist meine Steuernummer und beim Patient bin ich Patient XY, der eben ja das Objekt eben von medizinischen, pharmakologischen Behandlungen eben wird. In der Schule ist das ja auch so. Also von klein auf in der Schule lernen wir ja auch, Da sind wir eben das Objekt von Beschulung. Das hat eigentlich wenig mit Wissen zu tun. Ich würde eigentlich sagen, mehr mit Indoktrination. Ja, das, was eben der Staat eben, der das Bildungsmonopol hat, vorschreibt das und das kommt in den Bildungsplan eben rein. Das hat es ja schon, ich will nicht sagen, schon immer gegeben, aber doch schon, seit es das System Schule gibt, oder?
Ja, das System ist nicht seit gestern erst aktiv. Es wird bloß immer, also es wird so sichtbar in den destruktiven Zügen, wie wir es vorher nicht sehen konnten. Das heißt, es karikiert sich selbst, es überspitzt sich selbst in einer Form, wo wir auf einmal dann erkennen, ja, das ist nicht der Weg. Also das heißt, ein destruktives System ist gerade dabei, sich selbst abzuschaffen, weil es sich selbst ad absurdum führt, weil es sozusagen so stark in die Kontrollstrukturrichtung geht. Und wir wissen, je starrer eine Struktur wird, desto leichter bricht sie. Und das ist diese Tendenz, die ich auf der Gesellschaftsebene mit den Strukturen wahrnehme.
Du hast in einem deiner Videos, ich glaube, es heißt die Auflösung der Dunkelwesen, hast du an einer Stelle einen Satz gesagt, der sich mir eingeprägt hat und über den ich auch lange nachgedacht habe. Und zwar, kein Wesen der Dunkelheit kann sich mir nähern, ohne ins Licht getaucht zu werden.
Ja, das war ein Satz, der auch mir mitgegeben wurde aus der geistigen Ebene, um eine Art Schutzfeld aufzubauen. Wenn es klar ist, dass Dunkelheit im Licht nicht existieren kann, und wenn ich mit dem Licht meines Bewusstseins in die Dunkelheit leuchte, dann ist die Dunkelheit nicht mehr da. Dann ist Licht dort, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte. Wir dürfen erkennen, dass die wichtigste Werteinheit, ich möchte nicht Währung sagen, aber Werteinheit, die wir haben, ist Achtsamkeit und Bewusstsein. Also Achtsamkeit als die Lenkung von unserem Bewusstsein. Und was ist das Bewusstsein? Letztlich ist es Licht. Licht in unterschiedlichen Frequenzstufen. Und wenn wir mit unserer Achtsamkeit unser Licht zu lenken lernen, dann können wir das natürlich auch in die dunklen Ecken rein lenken. Aber Vorsicht ist geraten, immer dann, wenn wir uns dadurch in die Dunkelheit verwandeln. Dafür ist es nicht da. Es ist dafür da, dass die Dunkelheit transformiert wird. Und viele aus dem aufklärerischen Bereich haben selber unbewusste Schattenanteile, gehen dann damit in die Dunkelheit, gehen damit in Resonanz und stärken damit das Dunkelfeld. Aber wenn ich aus einem höheren Bewusstsein mir meiner selbst bewusst achtsam den Scheinwerfer in die dunklen Ecken leuchte, dann findet Transformation und Erlösung statt. Und das ist einfach etwas, wo wir ganz genau schauen dürfen, wenn wir uns mit so dunklen Themen, schwierigen Themen, traumatischen Themen befassen, ist das etwas, was sich durch die Beschäftigung damit auflöst, oder machen wir einfach nur eine Wiederholungsschleife von einer alten Geschichte daraus?
Das ist ja etwas, was du gerade beschreibst, Robin. Darüber, das ist ja auch eines der Themen von Rüdiger Dahlke, der ja auch Polaritätsprinzip, Schattenprinzip ja eben auch sehr eindrücklich ja auch beschreibt, dass wir bei all dem, wofür wir ja Gutes zu kämpfen, zu denken, immer wieder uns selber reflektieren müssen, achtsam gegenüber uns selbst sein müssen, dass wir nicht eben selber zum Schatten werden, dass uns nicht selber dann eben dieser Schatten ereilt. Das ist natürlich dann einfach, das bei sich selber in der Außenwelt wahrzunehmen, in der Politik vielleicht, in den Medien, wo sich dann eben Menschen, Personengruppen, ja, sehr von dem entfremdet haben, wofür sie eigentlich angetreten zu sein mögen, dass sich das mittlerweile um 180 Grad gedreht hat.
Ja.
Lass uns noch mal eben einmal auf das Thema Zeit noch mal zu sprechen kommen. Ich glaube, das ist auch wichtig und hilft auch, das so besser einzuordnen. Wir betrachten ja immer nur eben gerade dieses Datum, das, was jetzt gerade um uns herum passiert, haben noch eben die Erinnerung an die letzten Jahre, aber schon bei vorgeburtlichen Erfahrungen hört es auch auf. Wie ist das da bei dir? Du sagst ja, du hast ja da, du bekommst, wie dürfte ich das beschreiben? Du sagst, du hast Eingebung, du hast Kontakt auch eben. Wie stellt sich dir das dar?
Vielleicht kurz zum Ta Zeitthema und danach können wir gerne was machen, wie die Informationen überhaupt in mein Feld kommen. Wir haben als Menschheit das Thema Zeit noch überhaupt nicht begriffen. Die Verbindung zwischen Zeit, Schwingung und Bewusstsein, das sind Komponenten, die miteinander verknüpft sind. Und wenn ich die Schwingung meines Bewusstseins verändere, dann verändert sich meine Wahrnehmung von Zeit. Und gegenwärtig ist es so, dass das Raumzeitgitter unserer alten Realität sich aufzulösen beginnt. Das kann sich darin äußern, dass wir manchmal das Gefühl haben, die Zeit rennt ganz schnell und manchmal bleibt sie wie stehen. Da ist wie so ein Zeitloch, in das wir reinfallen und dann wundern wir uns irgendwie, was da passiert erst einmal im inneren Gewahrsein von Zeit. Damit fängt es an. Das kann aber so weit gehen, dass wir wirklich mit der Schwingung des Bewusstseins so weit aus der Raumzeitmatrix rausgehen, dass wir auf einmal in einer anderen Zeitlinie auftauchen oder gar zu einem ganz anderen Zeitpunkt in Raum und Zeit. Also ich hatte das immer wieder, dass es auf einmal aufgetaucht ist und die gesamte Realität mit dem, wo ich dachte, wer ich bin und wo ich bin, hatte sich komplett aufgelöst. Und auf einmal war ich jemand anders, zu einer anderen Zeit, an einem ganz anderen Ort. Und das ist mir mehrmals widerfahren und das hat so meine Identitätsvorstellung über wer ich gerade bin, ziemlich aufgelöst. Am Anfang hatte ich wirklich Schwierigkeiten, damit auch umzugehen, weil ich dann wie in eine andere Realität gewechselt bin, wo ich auf einmal jemand ganz anderes gewesen bin. Und das ist das Spannende, dass wir das auf sehr, sehr subtilen Ebenen gerade alle mitbekommen, weil sich ein gesamter Zyklus abschließt. Das Kali Yuga geht zu Ende und das Raumzeitgitter, was das Kali Yuga gegenwärtig gewesen ist, also ständig da gewesen ist, das beginnt sich aufzulösen. Und mit dieser Auflösung kommen Energien und Informationen in unser Feld gespült, die wir im letzten vergangenen Zyklus erlebt haben. Das heißt, es wird ja beschrieben, dass wenn wir aus dem Körper austreten, gibt es wie einen Lebensfilm, der das ganze Leben nochmal im Schnelldurchlauf zusammenfasst. Und ich spüre, und das wurde mir auch so berichtet, dass die gegenwärtige Zeitqualität auf Erden wie der Lebensfilm des gesamten letzten Zyklus ist. Also wir sind wie in der Abschlussinkarnation, wo wir alles nochmal im Schnelldurchlauf durchleben, in all den Identitäten, in all den Inkarnationen, die wir bisher durchgemacht sind, haben. Und das wird in unser Bewusstseinsraum kollektiv gespült und dadurch lösen sich Identitäten und Ich-Vorstellungen immer mehr auf. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen auf das Zeitphänomen da eingehend. Wenn ich in einer hohen Schwingung bin mit meinem Bewusstsein, bin ich in dem, was wir eigentlich Zukunft nennen. Wenn die Schwingung niedriger ist, bin ich in etwas, was zum Vergangenheitsfeld gehört. Das heißt, wir können die Zeit wählen, also wir können uns auf der Zeitachse bewegen, dadurch, dass wir in der Schwingung unseres Bewusstseins eine andere Frequenz einstellen. In anderen Dimensionsebenen, aber auch hier in einer gewissen Form finden Zeitreisen dadurch statt, dass wir die Frequenz unseres Bewusstseins verändern. Also dadurch, dass wir uns im Raum bewegen, bewegen wir uns ja auch durch die Zeit. Es gibt ja Seit Einstein wissen wir, es gibt eine Raumzeit. Und eine Bewegung durch den Raum ist immer eine Bewegung durch die Zeit. Nur ist diese Bewegung durch den Raum so langsam, dass die Zeitdifferenzen in dieser Bewegung kaum auffallen. Also ein Satellit, der einmal um die Erde kreist, ich glaube irgendwie 3 Sekunden Differenz von der zurückgelegten Strecke. Es liegt daran, dass sich Satelliten relativ langsam bewegen. Mit unserem Bewusstsein können wir uns in einer Geschwindigkeit bewegen, dass wir uns nicht mehr im Raum, sondern in der Zeit bewegen. Und das ist etwas, da darf die Physik noch hinterherkommen, das alles aufzubrechen mit der Zeit. Also die Obergrenze der Lichtgeschwindigkeit ist auf materieller Ebene gegeben, auf feinstofflicher Ebene nicht mehr. Und im Feinstofflichen ist es ganz natürlich, sich genauso durch die Zeit zu bewegen, wie wir uns mit dem physischen Körper durch den Raum bewegen. Und das ist vielleicht so ein paar Impulse zum drüber nachdenken.
Ja, da fragen sich natürlich viele, Mensch, wenn der Robin das so schildert, dass man sich nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit bewegen kann, dann fragen sich viele natürlich gleich als erstes, wie macht er das? Wie gelingt dem das? Ja, was für Techniken wendet er an? Und die zweite Frage natürlich, Mensch, wenn es Robin schafft, das muss ich doch auch schaffen, oder? Also das musst du tatsächlich mal so ein bisschen näher mal beleuchten, schildern, was da passiert. Kann man das so einfach schildern und kann man das dann für sich dann auch dann nachmachen?
Natürlich, dafür gebe ich dir ja dieses Wissen raus, dass das möglich ist, dass wir das auf der Bewusstseinsebene unbewusst die ganze Zeit tun. Unser Mind ist ein unbewusster Zeitreisender. Wie oft bist du mit deinem Geist in der Vergangenheit und glaubst, es wäre die Realität des Jetzt? Wie oft bist du mit deinem Geist in der Zukunft? Das ist unbewusstes Zeitreisen auf einer gewissen Ebene. Wenn wir das jetzt aber bewusst und zielgerichtet einsetzen, dann können wir uns so stark, und ich gehe wieder in die Extreme rein, so stark mit unserem Bewusstsein in einen anderen Raumzeitquadranten rein projizieren, dass die Körperform mitgeht. Also dass der physische Körper sich im Hier und Jetzt auflöst und sich in einen neuen Raumzeitquadranten wieder neu zusammensetzt. Das ist eine Bewegungsform, die dürfen wir auf dieser Ebene noch lernen. Aber je höher wir im Bewusstsein mit der Schwingung steigen, desto mehr durchschauen wir die Raumzeitillusion. Und dann werden wir auch wissen, wie wir durch Frequenzveränderung im Bewusstsein all das möglich machen können. Und lernen tun wir es darüber, dass wir die Grenzen unseres getrennten Bewusstseins systematisch auflösen. Zu schauen, was begrenzt mich, was trennt mich von mir selbst, meinem höheren Bewusstsein. Und dann auskehren, ausleeren, reinigen, damit das Bewusstsein rein und frei und leer wird. Und dann aus diesem Bewusstsein sind wir erst einmal offen zu empfangen. Und dann Stück für Stück erhebt sich das Bewusstsein wieder in die höhere Schwingung. Und dann können wir immer bewusster zielgerichtet lenken mit unserer Aufmerksamkeit, mit der Energie, die wir sind. Und das ist etwas, das habe ich trainiert, ganz klassisch über den Meditationsweg, wo ich über viele Monate, Tag ein, Tag aus, nichts anderes gemacht habe, als zu meditieren. Und da bin ich auch sehr intensiv diesen Weg gegangen, dass ich gelernt habe, mit Achtsamkeit meine Bewusstseinspräsenz zu lenken. Und das ist das Hauptschöpfungswerkzeug. Das Bewusstsein drückt sich aus in Gedanken und Gefühlen, und mit Gedanken und Gefühlen schöpfen wir unsere Realität. Und wenn wir lernen, unser Bewusstsein zu lenken, dann ergeben sich so viele mehr Möglichkeiten, als uns das aus einem materiellen Weltbild heraus jetzt als möglich erscheint. Also da ist tatsächlich so, dass wenn das Bewusstsein die Getrenntheit überwindet und sich wieder als ewig erkennt, dass dem, was möglich ist, keine Grenzen gesetzt sind.
Darf ich das so verstehen, Robin, dass du dich ja regelmäßig eben mit der geistigen Welt verbindest, täglich vielleicht oder zu bestimmten Uhrzeiten und du dann eben dieses Wissen empfängst. Also ich habe dich ja auch so verstanden, dass das, was du in deinen Büchern schreibst, dass das ja auch, ja, du sagst im übertragenen Sinne, es wird von dir geschrieben, ja, also wo du sozusagen eben das Medium bist, durch das diese Informationen eben hindurchgehen. Ist das so richtig?
Ja, wir sind alle durchlässig und unbewusst medial. Die meisten Menschen channeln ihr Ego, möchte ich sagen. Also, das heißt, sie haben eine unbewusste Verbindung zum getrennten Bewusstsein und von dem beziehen sie alle, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, hier sollst du kontrollieren, hier. Also, das ist dieses, die Ansagen kommen einfach aus dem getrennten Bewusstsein. Wenn man das auflösen kann oder zumindest mal ruhiger werden lassen kann, dann kann man den Taktgeber, den Frequenzgeber von einer anderen Ebene kommen lassen. Und das, wodurch die Informationen zu mir kommen, ist nichts Fremdes, ist nichts, was außerhalb von mir liegt, sind keine jenseitigen Wesen, die ich irgendwie channel, sondern es ist es ist mehr ich, als ich gerade ich bin. Und es ist wie ein Team, eine Gruppe, die mit hier ist in der Inkarnation. Also ich sehe das so, dass wir als inkarnierte Wesen immer eine Gruppe von Helfern und Assistenten haben, die uns aus dem Feinstofflichen unterstützen, damit alles vonstatten gehen kann. Also zu jedem Inkarnierten kommen mindestens ein Dutzend nicht inkarnierter Wesen, die rund um die Uhr ständig damit beschäftigt sind, damit das Leben stattfinden kann, was wir leben. Das kriegen wir alles gar nicht mit, weil sich unser Bewusstsein entsprechend davon abgeschottet hat. Wenn wir das wieder öffnen, dann können wir auch von dort Impulse empfangen. Das hat aber etwas zutiefst damit zu tun, dass wir Traumen auflösen. Also Urtraumen der Getrenntheit, dass wir uns anschauen, wo einfach noch die Blockaden sind, wo die Grenzen, wo die Trennungen sind. Also der Schattenarbeitsaspekt bedingt die Möglichkeit, dann in höhere Ebenen hineinfliegen zu können.
Meinst du jetzt mit Urtraumata individuelle, persönliche oder auf gesellschaftlicher, menschlicher Ebene? Was meinst du damit genau?
Ich meine es sogar noch eine Etage höher, nicht mal kollektiv, sondern kosmisch. Also ich sehe es, dass wir individuelle, kollektive oder kosmische Traumen haben können. Und wenn ich vom Urtrauma spreche, spreche ich vom kosmischen Trauma, dass wir uns einst auf einer nicht stofflichen Ebene vom göttlichen Allgeist getrennt haben. Weil die Manifestationsbewegung begann nicht erst im Physischen, die begann im Feinstofflichen. Dass wir gesagt haben, wir wollen eine eigene besondere Form haben, durch die wir uns selbst erfahren. Dass da begannen die ersten Manifestationen und Kristallisationen von Bewusstsein. Und dann ging das immer tiefer ins Manifeste hinein, bis wir irgendwann in dieser Form angekommen sind, wo wir heute sind. Aber dieses Urtrauma, das ist das, was ich nenne, die Trennung vom Göttlichen. Und wenn wir erkennen und in unserem Bewusstsein und nicht nur gedanklich, sondern auch gefühlsmäßig durchdringen, dass dieses Urtrauma eine Illusion ist, das heißt, dass Trennung nie wirklich existiert hat, dass alles Leben in jedem Moment mit der Quelle allem Leben verbunden ist, wenn das eine gefühlte Gewissheit unseres Lebens wird, dann ist die Art, wie wir uns selbst erfahren, ganz, ganz anders, als wir es bisher getan haben. Und das ist etwas, ich würde es jedem einzelnen Menschen so von Herzen wünschen, dass er diesen Erfahrungsgeschmack bekommt, wie es ist, bewusst aus dieser Quelle gespeist zu werden, bewusst aus dieser Quelle herauszusprechen, zu handeln, zu denken, zu fühlen. Weil das so ein anderes Lebensgefühl ist als alles, was wir kennen.
Ich glaube, das ist etwas, wer das jetzt zum ersten Mal hört, für sich erstmal sacken und wirken lassen muss und vor allem auch nicht gleich in die Abwehr zu gehen. Also zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Schublade auf und da packe ich das hin, weil das ist etwas, das missfällt mir, das löst Reize, Widerstände bei mir aus, sondern ich bin jetzt mal offen und höre mir das an und lasse es mal auf mich wirken auch. Und wenn du eben das Göttliche ansprichst, da haben ja viele von uns ja immer noch einen, ich sag mal, in gewisser Weise naiven religiösen Glauben auch. Ja, also wenn eben die hier verbreitete Konfession, das Christentum eben von Gott spricht, dann ist das ja immer etwas, was außerhalb von uns selbst ist. Also das ist ja schon die Trennung par excellence. Und das ist ja eigentlich ja auch ein Manipulationsmechanismus seit über 2000 Jahren, der aufrecht erhalten wird, um die Menschen klein zu halten, oder?
Ja, die Religionen haben den Menschen vom Menschen getrennt und den Wesenskern des Menschen haben sie Gott genannt und ihn möglichst weit weg in eine transzendente Dimension verbannt. Das heißt, wir sind im Wesen göttlich. Das, was wir wirklich sind, ist göttlicher Natur und das dürfen wir wieder erkennen. Und ich freue mich auch von Zeit zu Zeit, wenn ich Widerstände provozieren kann. Das mache ich zum Teil auch bewusst, dass ich Dinge anspreche in einer Stringenz und einem Vokabular, wo ich weiß, okay, hier steche ich in etwas rein, das könnte noch eine offene Wunde sein. Und während des Zuhörens ist es ganz wertvoll, immer zu schauen, ah, wo kommt der innere Widerstand hoch? Wo gehe ich in die Abwehr? Wo kann ich noch nicht ganz mitgehen? Weil das auf ein Trauma hindeutet, weil das auf etwas hindeutet, was noch nicht gelöst ist. Und natürlich jeder in seinem Tempo. Und dennoch, wir sind in einer Zeit, wo wir Dinge lösen und heilen können. Das ist so hoch beschleunigt. Da haben wir früher Inkarnationen für gebraucht.
Ja, wenn du sagst, dass du eben gewisse Reaktionen provozierst und dann beobachtest, vielleicht spricht da auch so ein bisschen so der klinische Psychologe da auch vielleicht an der Stelle raus. Was mich da interessieren würde, eben gerade im Umgang mit unseren Mitmenschen, wie würdest du das beschreiben? Kannst du selber in jemandem erkennen, was für eine Seele hat er? Ist das eine junge Seele, eine vielleicht noch unerfahrene Seele oder ist das schon eine Seele, die schon viele Erfahrungen auch gemacht hat? Also das ist ja, sage ich jetzt mal, über dich, so wie ich dich bislang wahrgenommen habe, du bist ja noch recht jung an Erdenjahren, ja, also was die jetzige Inkarnation betrifft, aber ja schon unheimlich weise und reif, was deine Erfahrung betrifft. Wie nimmst du das bei anderen Menschen wahr und ist das auch etwas, was wir auch lernen können, wie wir eben andere Menschen eben in ihrer Seele erfassen können?
Ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz schöne Frage. Danke dafür. Wir dürfen lernen, uns nicht von der Formoberfläche ablenken zu lassen, dass wir wirklich tiefer schauen, weil ein Mensch ist nicht immer ein Mensch. Es können unterschiedlichste Seelen von unterschiedlichen Ebenen in einen menschlichen Körper inkarnieren. Und das, was den Mensch ausmacht, ist die Seele, wie du es angesprochen hast, mit den jeweiligen Erfahrungen. Also es gibt inzwischen viele Menschen in alten Körpern mit jungen Seelen und einige junge Körper mit alten Seelen. Also man kann dieses Konzept von Reife nicht mehr so über einen Kamm scheren und einfach nur am physischen Alter festmachen. Und gerade wenn die mit der Idee von Reinkarnation so viele Erfahrungen reingespült werden, also ich habe all mein Wissen, all meine Erfahrungen ja nicht aus dieser Inkarnation. Mein Körper ist noch nicht so lange hier, aber ich habe ja davon gesprochen, dass ich Phasen in meinem Leben hatte, wo ich auf einmal jemand anders gewesen bin. Und in 2, 3 Tagen eine gesamte Identität aus einem anderen Leben durchlebt habe. Und in dieser Erfahrung kam ein Bewusstseinstransfer. Und mit diesem Transfer kamen natürlich alle Erfahrungen, die ich dort schon mal gemacht habe. Nun, das ist etwas, was uns allen immer mehr bevorsteht, je mehr wir unser Bewusstsein öffnen. Und im Grunde genommen können wir die Reife eines Menschen daran erkennen, ja, wie liebevoll er zu sich und zu anderen ist, wie weitsichtig das Bewusstsein ist, wie klar es Tendenzen erkennt, auch auf den größeren kosmischen Ebenen. Und da bekommt man schon sehr klar ein Gefühl, wer da ist, wer da spricht, wer ihm einen da gegenüber sitzt. Und das Problem in der heutigen Zeit, das war früher auf der Erde anders, da hat eine Seelenfamilie in einer irdischen Familie inkarniert. Heutzutage inkarnieren unterschiedliche Seelen in einer Körperfamilie, also einer Erdenfamilie. Und dadurch kann es manchmal sein, dass man eine Mutter hat, die seelisch ganz entfernt ist oder vielleicht ganz nahe steht. Also da sind ganz große Unterschiede und Differenzen. Das heißt, wir leben in einem sehr heterogenen Feld der Inkarnation. Es sind so unterschiedliche Wesen und zum Teil in der eigenen Ursprungsfamilie, also der eigenen physischen Körperfamilie, Seelen von ganz woanders mit einer ganz anderen Ausrichtung. Und da dürfen wir lernen, in der Jetztzeit wirklich auch loszulassen und zu sagen, jeder geht seinen Weg und ich bin hier dafür da, um meinen Weg zu gehen. Und es geht nicht darum, alle mitzunehmen oder Menschen zu überzeugen von dem, was man glaubt, was richtig ist, sondern wirklich freizugeben, freizulassen, jedem seinen Weg und sein Karma zuzutrauen auch. Und durch diese Freigabe kann dann wieder ganz viel zum Fließen kommen. Also wir können das nicht lieben, wovon wir abhängig sind. Und solange wir in den Familien noch abhängig sind, kann die Liebe dort nicht fließen. Erst wenn wir es wieder freigeben und uns unabhängig davon machen, kann die Liebe auch entsprechend wieder da sein.
Also auch Erwartungshaltung, vor allem unausgesprochene Erwartungshaltung, erstmal sich vergegenwärtigen, sie zurücknehmen und auch insgesamt sein Ego auch deutlich zurückzunehmen, auch ohne gleichzeitig seine eigenen Grenzen dann aufzugeben.
Ja, es gibt eine heilige Individualität, einen Kern, der ist persönlich auf einer gewissen Ebene. Und das gilt es auch, also die Unterschiedlichkeit zu wahren, zu ehren, zu achten, zu zelebrieren auf diesem Planeten. Das ist das, wofür wir hier sind, die Vielheit in der Einheit auszukosten. Es geht nicht darum, zu sagen, wir sind alle gleich und wir vereinheitlichen uns alle und wir tragen die gleichen Uniformen, also die Gleichschaltungsformen. Das ist nicht das, wofür Gaia die Erde das Ganze aufgezogen hat. Es geht darum, wirklich die Vielheit auch zu kosten, aber in dem Wissen, dass alles von der gleichen Quelle kommt. Und da, ja, ist einfach Auflösung, Transformation gefragt von dem Getrenntheitsaspekt und ein wichtiges Element, was ich gerne mit reinbringen möchte, ist dieses sich selbst nicht mehr so ernst nehmen, sich seine eigene Rolle nicht mehr so ernst nehmen, wieder in spielerische Leichte reinkommen. Also, wie sehr glauben wir mit unserer Weltsicht, unserer Identität im Recht zu sein? Und was ist von uns noch übrig in 100, 200 Jahren? Also, dass wir da so ein bisschen auflockern wieder, dass wir aus dieser, ich habe immer das Gefühl, das Ego hat so eine Bisssperre, ist so verbissen in dem, dass das jetzt so sein muss. Und wenn das nicht klappt, dann geht die Welt unter. Und so reagiert es. Es ist ein reines Reaktionsprogramm, in dem wir leben. Und wenn wir davon loslassen, wieder ein bisschen Lockerheit, Luft, Atemluft reinlassen und Dinge nicht so ernst nehmen, dann kommt da viel Frischwasser wieder rein in unser System.
Ja, sehr gut. Vor allem auch, wie du gesagt hast, sich selber nicht zu ernst nehmen, auch mal über sich selber auch mal wieder lachen können. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn man das Wort Spiritualität in den Mund nimmt, löst das, glaube ich, bei vielen Menschen einen Abwehrreflex aus. Dann wird gleich gesagt, dann fällt gleich das Wort Esoterik, was dann auch eben eine negative Konnotation hat. Und gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, dass viele Menschen auch einen Wunsch nach spirituellen Erfahrungen haben. Wir brauchen ja nur in eine Buchhandlung reingehen. Da sind die Regale voll mit Ratgebern, 10 Schritte zu, in 5 Wochen bist du der und der. Diese Ratgeberliteratur, die quillt ja über. Also auch diese, ja, selbsternannten spirituellen Führer, Lehrer scheint es ja unzählige auch zu geben. Es gibt unzählige Coaches, die da entsprechende Verheißungen den Menschen auch machen. Woran erkenne ich einen echten spirituellen Lehrer und wie unterscheide ich ihn von einem möglichen Scharlatan, die es ja auch gibt? Was ist da dein Gedanke dazu?
Ein Scharlatan zieht Menschen an, die es selbst mit ihrem Weg auch nicht ganz so ernst meinen. Zieht Menschen an, die selber unehrlich zu sich selbst sind. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind und es ernst meinen mit unserem Weg in ein erwachtes Bewusstsein, dann werden wir auch die Menschen in unser Feld ziehen, die es entsprechend ernst meinen und die dann wahrhaftig sind. Wo das nicht einfach nur irgendwie eine Verheißung oder etwas ist, was ja vorgespielt wird. Und eines der wichtigen Punkte finde ich immer, nach denen ich auch selber meine Lehrer ausgewählt habe. Ich hatte ganz viele Lehrer, die mich begleitet haben. Auch bis zum heutigen Tag habe ich eine wundervolle Begleiterin, die mich weiter schult in all dem. Und es gab zwei Punkte. Mein Ego sollte sich absolut nicht wohlfühlen bei dem anderen, bei dem spirituellen Lehrer. Also das heißt, es gab immer etwas, wo ich gemerkt habe, da komme ich in Widerstand, das möchte ich nicht hören, das möchte ich nicht sehen. Das war für mich das Indiz dafür, dass ich am richtigen Ort bin, weil es dort für mich was gibt, was es auszulösen gilt. Deswegen auch die Anmerkung zur Provokation vorhin. Und dann das Zweite ist einfach das Liebevolle, das Offene und das Authentische. Das heißt, dass bei mir es zum Beispiel so ist, dass ich immer wieder sage, dass ich auf der Reise bin, dass ich genauso lernender bin und alles, was ich sage, sage ich genauso auch zu mir selbst. Also ich lehre das auch, was ich selber lernen möchte. Und dadurch, dass ich es weitergebe, vertieft es sich in mir selbst. Und das ist etwas, wenn sich Lehren und Lernen die Waage hält und wenn ich mich immer auch als Lernender betrachte, dann kommt diese Überhebung nicht. Und ich sage dazu, es gab Phasen bei mir, wo ich so tiefe Erfahrungen hatte, die auf ein Ego-Bewusstsein gefallen sind, wo definitiv Überheblichkeit da gewesen ist, wo ich definitiv dachte, so, wow, ich bin was Besonderes, ich habe solche und solche Erfahrungen und dann ist man eins mit so hohen Geistwesen und dann denkt man, man ist das selbst oder also wenn das Ego spirituelle Erfahrung in die Finger bekommt und zum spirituellen Ego wird, dann ist es sehr toxisch, kann sehr stark in eine Richtung gehen, in die es eigentlich nicht gehen soll. Und bei mir war es einfach immer wieder so, dass auch die spirituelle Identität, auch die Identität, die Rolle, die ich spiele als spiritueller Lehrer. Ich weiß, Es ist für eine gewisse Zeit, dass ich in dieses Amt eintrete, andere Menschen etwas weiterzugeben, was sie in sich tragen. Aber es ist bewusst eine kosmische Rolle, in die ich initiiert wurde. Und es ist nicht das, was ich bin. Es ist ein Teil einer Rolle, die ich hier auf diesem Planeten spiele, weil ich diese Aufgabe übernommen habe. Und wenn mich eine andere Aufgabe ruft, dann lasse ich alles stehen und liegen und mache was anderes. Also ich gehe wirklich, also das, all das, was ich weitergebe, tue ich auf einer gewissen Ebene für mich und für alle anderen auch. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen so, um einen Rahmen darum zu bauen, was das für eine Intention ist. Also mein Wunsch seit vielen, vielen Jahren und seit vielen, vielen Leben ist, das Wahre im Menschen wieder hervorzubringen. Das ist eigentlich, also es ist nichts Kompliziertes. Es ist keine große theoretische Philosophie. Es ist im Grunde genommen was ganz Einfaches, dass wir lernen, wieder glücklich und erfüllt in unserer wahrhaftigen Größe zu leben, in dem zu leben, was wir wirklich sind. Das ist das, worauf es immer wieder abzielt und was ich immer wieder durch unterschiedlichste Impulse in den Menschen wach zu kitzeln versuche.
Ja, sehr schön. Mir fiel da gerade da der Spruch ein, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Also da ist ja auch was dran und ich glaube, dann hilft uns auch die Achtsamkeit, dann bei solch einer Begegnung dann auch dann zu schauen, zu prüfen, wie reagiert mein Ego? Ja, also bestärkt das mein Ego oder löst es vielleicht einen ersten Widerstand aus? Also genau, was du sagst, ne? Eben ein Punkt, an dem wir selber arbeiten können und vielleicht auch sollten. Lieber Robin, wo finden dich die Menschen außer auf deinem YouTube-Kanal noch? Du hast ja viele Bücher innerhalb kürzester Zeit geschrieben und gibst ja auch Seminare.
Ja, ich habe eine Homepage, da findet man alles, was man so sucht. Also von Online-Seminaren über Präsenzseminare, die ich mit meiner Liebsten zusammenhalte, die mich auch auf meinem Weg begleitet. Also wir machen das zu zweit, die Seminare. Und das ist sehr kraftvoll. Ansonsten, jeder darf einfach schauen, wo er Resonanz zu hat. Ich habe ganz, ganz viele Sachen frei. Ich habe inzwischen hunderte Interviews geführt, die auch zum Teil auf YouTube frei zur Verfügung stehen. Und da darf man einfach schauen, wo man Resonanz hat. Und empfehlen kann ich immer, auf das Buchmedium zurückzugreifen, sich wirklich stille Zeit zu nehmen, Rückzugszeit zu nehmen und das innerlich meditativ, kontemplativ in sich durchzuarbeiten. Also das habe ich das Gefühl, dass das ein ganz wertvolles Medium sein kann. Ja.
Ja, lieber Robin, dann hoffe ich, dass da noch tolle Ereignisse auf deiner Reise, auf deinem Weg da noch auf dich warten werden. Ich bin mir da ganz sicher. Und ja, wer sich da angesprochen fühlt, dem sei eben da die Website von Robin Kaiser empfohlen. Lieber Robin, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du erübrigt hast und für das Wissen vor allem, das du hier mit uns geteilt hast. Dankeschön.
Ich danke dir. Danke für unser Gespräch.